Ich dachte, wir waren ja vor ein paar Wochen haben Ostern gefeiert, ja, und ich dachte, wir können einfach da weitergehen. Ich finde es richtig gut, wenn wir in dieser zeitlichen Epoche einfach mit der Bibel gehen, ja, mit diesen Festen und so parallel auch schauen, okay, wo stand Jesus in diesem Moment? Und ich dachte, es sind ja zwischen Ostern und Himmelfahrt 40 Tage gewesen. Und ich habe überlegt, was hat Jesus in diesen 40 Tagen gemacht? Ja, wir finden ein paar Geschichten darüber im Neuen Testament, wie Jesus sich den Jüngern offenbart hat und sich gezeigt hat. Und da sind viele verschiedene Geschichten, ja, oder wie er mit den Jüngern gefrühstückt hat am See Tiberias oder das Gespräch hatte mit Petrus. Aber was wir nicht finden ist, wo hat Jesus gewohnt? Hat er überhaupt gewohnt? Hat Jesus geschlafen? Wir wissen ja, Jesus hatte den neuen Körper. Ja, und ich stelle mir so vor, dass Jesus wirklich in diesem ganz engen Kontakt mit dem Vater war. Und er wusste ja, dass er zurückgehen wird zu seinem Vater. Und ich glaube, dass er so mit seinem Vater immer wieder gesprochen hat, okay, wann? Morgen oder heute? Oder wann komme ich denn? Und 40 Tage sind schon lang. Also es sind anderthalb Monate fast, ja, wo Jesus in seinem neuen Körper war, wo er sich über 500 Menschen gezeigt hat. Und ich habe das mal ausgerechnet. Ungefähr 500 durch 40 Tage sind 12,5 Menschen pro Tag. So ungefähr, ja. Aber es ist schon echt spannend. Also was hat Jesus gemacht? Wie lange war er immer bei den Personen? Hat er lange Gespräche geführt oder nicht? Wir wissen, dass Jesus so immer wieder weggegangen ist. Plötzlich war er weg oder plötzlich war er da. Und wir finden es nicht heraus. Aber das, was ich dachte, ist, dass Jesus in einer Zeitspanne lebte von 40 Tagen, wo er vielleicht nicht ganz genau wusste, okay, wann gehe ich zu meinem Vater? Und wir wissen, dass Jesus in der Abhängigkeit zu seinem Vater lebte und nur das tat, was der Vater ihm sagte. Und er hat gewartet, so lange, bis der Vater ihm gesagt hat, heute ist der Tag. Und dann wusste er, heute ist der Tag und heute fahre ich zu meinem Vater in den Himmel auf. Und dann war er weg. Und das möchte ich ganz kurz mit uns lesen. In Apostelgeschichte 1, ab Vers 4 bis 9. Dort steht, und als er mit ihnen versammelt war, also mit den Jüngern, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das, was ich spannend finde hier an diesem Text, ist, dass Jesus eigentlich über zwei Zeiten spricht. Er sagt am Anfang zu den Jüngern, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Vaters, was ich euch ja gesagt habe, nämlich den Heiligen Geist. Ja, wir wissen, dass es ja zu Pfingsten kam, dass der Heilige Geist kam. Er sagt hier also, wartet. Ja, ich stelle mir Jesus vor, dass er wusste, was es heißt zu warten. Sein ganzes Leben lang, als er auf der Erde lebte, er wartete, bis er 30 war, bis der Vater sagte, jetzt ist die Zeit. So, er wartete auch nach Ostern, wann komme ich zum Vater? Also Jesus kannte das und er sagte, wartet einfach. Er sagte nicht, wann, wie genau, wie sieht die Verheißung aus? Er sagt einfach, wartet auf die Verheißung. Und es ist schon eigentlich sehr ungenau, aber trotzdem sagt Jesus das. Und die Jünger sind aber so, naja, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Und also ich sehe uns auch da manchmal drin, ne? In dieser Zeit, jetzt, machst du das jetzt? Also wir wollen das genau wissen, was passiert heute, was passiert morgen, was passiert nächste Woche, nächstes Jahr, ich will das wissen. Machst du das in dieser Zeit, Gott, oder nicht? Und Jesus sagt hier, hey, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Das ist schon sehr spannend. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, was uns so oft unter den Nägeln brennt. Ja, ich möchte das wissen, weil der Vater hat diese Zeiten und Zeitpunkte in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt. Das heißt, also wir finden hier verschiedene Punkte. Das erste ist, dass die Vollmacht beim Vater liegt. Ich habe das auch auf der Folie, glaube ich. Also der Vater ist derjenige, der über allen Dingen steht und er hat die Vollmacht, Zeiten und Zeitpunkte festzusetzen. Und wir müssen nicht alles wissen. Die Jünger müssen nicht alles wissen. Und das ist schwer, weil wir wollen es ja wissen, weil wir die Kontrolle haben wollen. Oder manchmal, weil wir selber vorpreschen wollen. Und Jesus sagt hier, entspannt euch. Lehnt euch zurück und gebt die Kontrolle ab. Vertraut Gott. Ihr seid nicht Gott, ihr seid Menschen. Und das Gleiche spricht Gott zu uns heute Morgen auch. Wir sind nicht Gott, wir sind Menschen. Und deshalb lehnt euch zurück. Die Zeiten und die Zeitpunkte hat der Vater im Himmel in seiner Vollmacht festgesetzt und wir müssen das nicht alles wissen. Wenn wir was wissen sollen, wird es Gott uns zeigen. Das heißt natürlich trotzdem, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen sollen. Ja, das hat Jesus auch gesagt in Gleichnissen. Aber es geht um dieses Vertrauen. Vertraue ich Gott oder bin ich selber Gott in diesem Moment und möchte das planen? Und was passiert nächstes Jahr? Ich muss doch planen oder mich vorbereiten und so. Ja, und Gott wird es zeigen zu seiner Zeit. Und was sagt Jesus als Auftrag? Ihr müsst es nicht wissen, sondern ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wir haben das heute Morgen so stark gesungen, ja? Die Kraft vom Heiligen Geist, das ist euer Auftrag. Empfangt sie. Das ist das, was jetzt die ganze Zeit im Lobpreis war, ja? Gottes Gegenwart, Gottes Frieden, Gottes Freude, Kühnheit, Mut. Das, was wir brauchen, empfangt die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist dein Auftrag und nicht zu wissen, was kommt. Und das Zweite sagt Jesus, seid meine Zeugen. In Jerusalem, Judäa, in ganz Samaria, bis an die Enden der Erde, seid meine Zeugen. Die Kraft des Heiligen Geistes und Zeuge zu sein, das ist das, was wir tun sollen. Und wir können Gott die Kontrolle überlassen. Aber der Punkt ist ja, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, Kontrolle abzugeben, wenn ich gar nicht weiß, wem ich wirklich vertraue. Hat er das wirklich in der Hand? Woher soll ich das wissen? Es redet sich ja so schön daher, dass Gott die Zeiten kennt. Und deshalb dachte ich, lass uns das heute doch mal anschauen. Und da beginnen wir mit dem ersten Punkt, nämlich ganz am Anfang der Bibel, mit der Erschaffung des Zeitalters. 1. Mose, Kapitel 1. Wir starten mal mit den ersten drei Versen. Nämlich, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Also wir sehen hier alle drei, wir sehen den Vater, wir sehen den Heiligen Geist, der über dem Wasser schwebte, wir sehen Jesus, als das Wort es sprach. Sie sind im Anfang gewesen und es ist nicht der Anfang, sondern Gott ist ja der Herr über Raum und Zeit und über die Ewigkeit. Ja, deshalb habe ich das hier als Folie mal rangemacht. Die Ewigkeit hat kein Anfang und Ende, sondern im Anfang der Welt hat Gott es geschaffen. Und jetzt springen wir einfach mal zum vierten Tag. Ja, Gott hat Himmel und Erde und Meer geteilt und so weiter. Das könnt ihr mal nachlesen. Aber wir wollen ja heute mit der Zeit uns beschäftigen. 1. Mose 1, Vers 14. Dann sprach Gott, an der Wölbung des Himmels sollen Lichter entstehen. Sie sollen Tag und Nacht voneinander trennen und als leuchtende Zeichen sollen sie die Zeiten bestimmen, Tage, Feste und Jahre. Außerdem sollen sie als Lichter am Himmelsgewölbe die Erde beleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das den Tag regiert, also die Sonne, und das kleinere für die Nacht, der Mond, und dazu die Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten. Sie sollten den Tag und die Nacht regieren und Licht und Finsternis voneinander trennen. Gott sah es an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der vierte Tag. Das ist der Start, wie Gott die Zeiten auf dieser Welt geschaffen hat. Gott braucht keine Zeit. Ja, Gott ist ja kein Mensch. Er hat die Zeit geschaffen, damit wir eine Orientierung haben und es wissen. Also das heißt, Gott ist wirklich der Herr über Zeiten und Zeitpunkte. Und er hat bestimmt, das ist der Anfang der Zeit. Die Sonne und der Mond, die bestimmen das. Ja, er hat, können wir alles in der Schule, Jahreszeiten und so weiter. Erde dreht sich und so, ne, die Sonne. Und wie das alles funktioniert, hat Gott sich erdacht für uns. Es ist ein Geschenk für uns. Stellt euch vor, wir hätten keine Zeit, keine Orientierung. Also ich glaube, wir wären verloren als Menschheit, wenn wir das nicht hätten. Das wäre richtig schlimm für uns. Ja, wir brauchen was zum Orientieren und wir sind als Menschen auch so, dass wir uns an Sachen klammern. Wir brauchen Rituale. Ne? Jeder sitzt an seinem Platz. Wenn das nicht so ist, fühlt man sich schlecht oder ärgert sich. Ja, du brauchst Routinen, jeden Morgen vielleicht das Gleiche, du brauchst deinen Kaffee, also diese Routinen. Und wir neigen als Menschen dazu, uns daran festzuklammern. Und wenn uns das entrissen wird, dann sind wir völlig aufgeschmissen. Und Gott weiß das, er hat die Zeit für uns geschaffen, aber er möchte nicht, dass wir uns an die Zeiten klammern, damit wir planen können und alles kontrollieren, sondern die Zeit ist ein Geschenk. Und er sagt, ihr müsst es nicht alles wissen, sondern der Vater im Himmel, er hat die Vollmacht darüber und ihr seid nur Menschen, also vertraut mir einfach. Und wir wissen, wenn wir das jetzt chronologisch weitergehen, ja, Gott hat den Menschen geschaffen am sechsten Tag, Adam und Eva, und er hat es gemacht, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, mit uns. Das wollte er, das war sein Plan. Und die Menschen haben sich gegen ihn entschieden, ja, sie haben rebelliert gegen Gott. Und damit kam die Trennung zwischen den Menschen und Gott. Und wir wissen alle, dass Gott darum ringt und kämpft, diese Gemeinschaft zurückzuholen, obwohl wir das gar nicht verdienen. Und wir wissen auch, dass Gott Israel erwählt hat, er ist sein Volk, um aus Israel den Retter zu bringen für alle Menschheit, nämlich Jesus. Und das hat er getan. Und jetzt können wir denken, ja, vielleicht war das auch nur Zufall, wann, aber was nicht. Das ist nämlich mein zweiter Punkt, Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Hier steht, als die Fülle der Zeit kam. Und dieses Wort, die Fülle, ist im Griechischen bedeutet Vollständigkeit oder Ganzheit. Es ist die Erfüllung der festgesetzten Zeit. Das heißt, als die Erfüllung der festgesetzten Zeit kam, da sandte Gott seinen Sohn. Und hier sehen wir wieder ganz deutlich, der Vater hat die Vollmacht über die Zeiten. Das war kein Zufall, wann Jesus kam. Er kam nicht zu früh, er kam nicht zu spät, sondern er kam genau, als diese Zeit, Epoche vollendet war, wo der Vater gesagt hat, so, morgen bist du dran. Also er weiß das und er ist nicht aufgeregt, so, nein, was passiert? Er weiß das. Er kennt die Zeit, weil er sie geschaffen hat. Und was passierte dann? Wir können weiterlesen, Galater 4. Er wurde geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn du aber Sohn bist, so bist du auch Erbe durch Gott. Deswegen kam Jesus. Du bist ein Erbe von Gott. Er schenkt dir diese Sachen. Und das, was damals ja passierte, Jesus ist ja in Israel, er ist Jude geboren und wir wissen, dass Israel Jesus als Messias abgelehnt hat. Ja, sie haben ihn nicht erkannt und gesagt, nein, du bist nicht der Sohn Gottes. Und haben ihn gekreuzigt, Jesus ist auferstanden. Und weil Israel aber so hartherzig war, steht in der Bibel, ja, deshalb konnte sich das Evangelium verbreiten. Bis in die ganze Nation. Das ist echt eigentlich krass. Also wir können es mal kurz lesen in Römer 11, ab Vers 25. Schreibt Paulus an die Römer, an die Gemeinde und sagt so, hey Leute, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet und falsche Schlüsse daraus zieht, ich lese jetzt aus der neuen evangelistischen Übersetzung, will ich euch folgendes Geheimnis bekannt machen. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet, aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Israels Ganzes wird dann so gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, besteht darin, dass ich ihnen die Sünden nehme. Und jetzt Vers 29 noch. Denn Gott nimmt seine Gnadenerweise nicht zurück und er bereut seine Berufungen nie. Das ist das, was Gottes Plan ist. Also er ist noch nicht am Ende, ja? Das ist nur so ein Schlenker, die Nation. Und dann kommen wir zurück und Israel wird errettet werden. Und dann sind wir eine Familie, ja? Gott möchte, dass es eine riesige Familie gibt. Und also wir können ihm dankbar sein, dass Gott alle Menschen will, alle. Er macht keine Ausnahmen. Sie erkannten Gott nicht, aber Gott wirbt um sie. Und er hat schon immer um Israel geworben. Ja, lasst uns kurz mal in Hebräer Kapitel 1 gehen. die ersten Verse. Da steht nämlich, früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, also zu den Juden. Ja, im Alten Testament, bevor Jesus kam, hat immer wieder gesprochen und gesprochen und gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeiten, ist wieder die Zeit, sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt. Ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Wow, was für ein starker Text. Der Schreiber hier vom Hebräerbrief versucht zu sagen, wer eigentlich dieser Sohn ist. Er, durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und jetzt stellt euch vor, Jesus als Mensch ist in Israel. Die Macht seines Wortes trägt das All. Also es ist schon ein krasser Ausdruck. Ein Wort und es wäre vorbei. Und diesen Sohn Gottes haben sie getötet, der das All trägt. Ich meine, was hätten wir gemacht? Hätten gesagt, okay, vorbei. Dann lassen wir das All mal weg. Also jetzt reicht's. Und was macht Gott? Er sagt, nein. Ich habe Erbarmen mit den Menschen. Ich trage das Universum mit meinem Wort, aber ich möchte die Menschen so sehr, dass sie zu mir kommen. Und das, was erstaunlich ist, ist, dass Jesus bei seinem ersten Kommen nicht laut kam. Ja, Jesus kam leise, er kam ungesehen, er kam demütig, obwohl er diese ganze Macht hatte. Also er trägt das Universum und er hat es aber nicht gezeigt. Er hat es nicht in seiner Fülle gezeigt, wie mächtig er ist, wie kraftvoll er ist. Klar hat er Wunder getan, er hat den Sturm gestillt, aber dass die Leute wussten, dass er mit der Kraft seines Wortes das ganze Universum trägt, das hat er nicht gezeigt. Und Jesus sagt ja selbst über sich, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Also wie krass ist das eigentlich? Er kam nicht mit lautem Geschrei. Ja, Jesaja 42 sagt, er macht kein Aufheben und er schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er selbst verglimmt nicht und knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Die Meeresländer warten schon auf sein Gesetz. Er kam leise, ohne viel Aufhebens, ohne viel Geschrei. Und die wahre Demut zeigt sich ja darin, dass er dann in den Himmel gefahren ist. Ich meine, wie krass. Also, so merkt ihr das, dass wir eigentlich dann denken, wie unfair, das kann doch nicht sein. Jetzt ist er da oben, eigentlich trägt er das ganze Universum mit seiner Kraft und Macht und keiner weiß es. Soll das jetzt für immer so weitergehen? Das kann doch nicht sein. Also wollen wir das? Sind wir so, oh ja, Jesus, sorry, tut uns leid für dich, das ist schon ein bisschen doof, aber was soll's? Was hat Jesus eigentlich gemacht? Ja, als Adam und Eva geschaffen wurden, hat Gott ihnen die Herrschaft über die ganze Welt gegeben, hat gesagt, ich gebe sie euch, seid fruchtbar, vermehrt euch. Und das, was eigentlich passiert ist mit dem Sündenfall, ist, dass sie die Autorität, die Gott ihnen gegeben hat, über die Welt, dass sie das dem Feind gegeben haben. Sie haben es aus der Hand gegeben, gesagt, ja, na gut, dann, ja, wir essen, wir rebellieren gegen Gott, wir wenden uns dem Bereich der Finsternis zu. Und damit hat der Feind, der Teufel, die Herrschaft über die Welt von Adam und Eva bekommen, von den Menschen. Und das ist ein Dilemma, in dem wir stecken. Deshalb reden wir davon, boah, wir leben in einer gefallenen Welt. Es ist der Herrschaftsbereich der Finsternis. Wie kann das sein? Es ist so Böses auf der Welt. Und wer kann uns erlösen? Gott kann nicht einfach sagen, naja, ich nehme es mal einfach weg. Nee, es gibt die Regel, Gott hat es den Menschen anvertraut. Und wenn die Menschen es freiwillig dem Feind geben, ja, dann gibt es keine Lösung, außer es kommt ein Mensch, der keine Fehler macht und alles perfekt macht und die Strafe dafür auf sich nimmt, damit ein Mensch diese Herrschaft wieder auf die Menschen zurückholen kann. Und dieser Mensch, den gibt es nicht, weil alle Menschen Fehler machen. Nur Jesus war der einzige Mensch, der es tun konnte. Das heißt, Gott hat gesagt, ich selbst muss Mensch werden, damit ich das zurückholen kann für die Menschen. Wie krass ist das? Deshalb kam Jesus und er hat uns versetzt in sein Reich des Lichts, aus der Finsternis gerissen. Wir leben zwar noch in dieser Welt, die gefallen ist, aber wir sind versetzt in das Reich des Lichtes, denn Jesus lebt in uns, er lebt in dir, du gehörst zu ihm. Jesus hat die Herrschaft zurückgeholt. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus in den Himmel gefahren ist und der ganze Himmel, er wusste, was es bedeutet hat. Die Menschen, 500 Menschen hat sich Jesus gezeigt, cool, Jesus lebt. Ja, die Jünger haben noch gewartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Aber eigentlich haben sie es nicht geschnallt, was passiert ist. Und Jesus ging in den Himmel zu seinem Vater in die Ewigkeit und der ganze Himmel explodierte. Voller Freude und sie fielen auf ihre Knie und gesagt, wie kannst du das tun für die Menschen? Und sie sehen das noch nicht mal. Du hast keine Ehre bekommen auf der Erde und du hast es trotzdem getan. Wie demütig bist du, unser Gott. Dir gehört alle Ehre, dir gehört alle Macht, alle Herrschaft. Du bist der König aller Könige und die Menschen sehen das noch nicht mal, dass du dich so erniedrigt hast. Als Gott bist du Mensch geworden für immer, für alle Zeiten. Wer kann das tun? Wer kann diese Größe Gottes erfassen? Wie mächtig bist du? Und Jesus ist im Himmel und das ist die Phase, wo wir gerade drin stehen. Und eigentlich können wir sagen, es fehlt doch noch was, oder? Es fehlt doch das, dass alle Welt sieht, was Jesus eigentlich getan hat. Oder nicht? Stellt euch vor, also ich dachte als Kind und Teenie, man hört die Geschichten von Jesus und dem Alten Testament und von Noah und man ist Profi im allen Quiz der Bibel, ja, du kennst alles auswendig und man wächst so ran und als Teenie und man denkt so, ah, okay, das ist das Leben des Christen. Wir leben einfach mit Jesus. Hey, es ist schön. Und dann? Und wir wissen gar nicht, was eigentlich das Ziel ist. Wir denken nur, ja, schön. Und dann sterben wir, dann kommen unsere nächsten Kinder und dann geht es immer so weiter. Hey, wir dürfen mit Jesus leben, cool. Und wenn wir tot sind, dann kommen wir in die Ewigkeit. Halleluja, es ist toll. Aber das ist nur die Hälfte des Evangeliums. Das ist nicht das volle Evangelium, Leute. Die andere Hälfte ist, dass es einen König gibt, der sich der Welt zeigt. Und es geht um Gerechtigkeit. Gott, also wenn ihr mal das Thema Gerechtigkeit studiert, also mal Bibelstellen lest, es gibt unfassbar viele Stellen in der Bibel, wo Gott sagt, ich bringe Gerechtigkeit. Meine Säule im Tempel ist Gerechtigkeit. Meine Rechte ist Gerechtigkeit. Und wir denken, ja, also Gott, na ja, tut uns leid, Jesus, wir bringen dir unsere Anbetung hier. Es müsste doch reichen. Das ist keine Gerechtigkeit. Dass dieser Gott gestorben ist, gekreuzigt ist, die ganze Welt ihn ablehnt und sagt, wir wollen im Bösen bleiben, wir wollen diesen Gott nicht. Was ist das Ziel? Jesus wirbt um jeden Menschen. Zu sagen, komm in mein Reich des Lichts, ich habe alles bezahlt, ich habe alles gegeben. Ich liebe dich so sehr, ich liebe die Welt so sehr, jeden einzelnen Menschen, die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Kinder auf der Straße, die Mülltonnen umkippen, ja? Die in den Laden gehen und keine Ahnung was klauen, die Schimpfwörter nennen und wo wir sagen, meine Güte, Jesus liebt diese Menschen, er möchte, dass sie zu ihm kommen. Und das ist die Demut Jesu. Ja, in Philipper 2, ab Vers 5 können wir das lesen, was Jesus eigentlich getan hat, dass Jesus es nicht ausnutzte, Gott gleich zu sein, sondern er legte alles ab, er wurde einem Sklaven gleich, er wurde Mensch. Und alle sahen ihn auch so. In Vers 8, er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Im Himmel ist er das schon. Aber hier gibt es noch eine andere Verheißung. Hier steht, jedes Knie wird sich beugen. ob im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde. Wow. Und was ist unsere Aufgabe hier auf Erden? Nicht die Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Das hat Gott in seiner Hand. Wir sollen Kraft empfangen des Heiligen Geistes und wir sollen Zeugen sein. Zeugen. Warum sagt Jesus das? Damit die ganze Welt hört, wie gut er ist und sagt, kommt zu mir, kommt in mein Reich des Lichts. Irgendwann ist ein Ende. Und was passiert dann? Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Abvers 10. Die Jünger, stell dich das noch vor, ja, wir gehen da zurück, sie haben gesehen, Jesus wurde in den Himmel aufgehoben. Und als sie nach seinem Weggang immer noch so gespannt zum Himmel aufschauten, was passiert, was passiert? Sie waren total baff, ja? Da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ich hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, er wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Aber entspannt euch, es liegt nicht in eurer Macht. Der Vater weiß es. Er hat den Zeitpunkt festgesetzt. Also geht hin, wartet auf die Verheißung, die Kraft des Heiligen Geistes und seid die Zeugen. Das ist alles, was ihr tun müsst. Wow. Und wenn es uns ja um die Zeit geht, dann finden wir in der Bibel diesen Ausdruck ganz oft von in den letzten Tagen, in der letzten Zeit, am Ende der von Gott bestimmten Zeit. Das gibt es ganz, ganz häufig. Und das meint diesen letzten Zeitabschnitt. Weil die Bibel, also das ist richtig cool, ja, Gott ist so transparent und klar in dem, was er spricht. Das ist kein Geheimnis. Das finden wir in der Bibel. Wir haben am Anfang gesehen, ach so, Gott hat die Zeit geschaffen. Dann haben wir gesehen, als die Fülle der Zeit kam, ach, kam Jesus. Und dann? Ja, dann steht am Ende der Tage, in der letzten Zeit. Ja, zum Beispiel hat es Gott zu Daniel gesprochen. Daniel 10, Vers 14 kam der Engel und hat gesagt, hey Daniel, nun bin ich hier, um dich darüber zu unterrichten, was mit deinem Volk am Ende der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird. Denn wieder ist es eine Vision, die ich dir gebe, die sich auf die letzte Zeit bezieht. Ganz klar, die letzte Zeit. Gott spricht ganz viele Sachen über die letzte Zeit. Also wenn ihr eure Bibel lest, dann achtet doch mal auf diesen Zeitpunkt. Vielleicht fällt euch das auf oder an jenem letzten Tag. Das ist diese Zeitepoche und ich habe das mal in dem Bild gemalt, ich habe mal so einen Kreis drumherum gemacht. Genau, auf dieser Folie, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, das ist sozusagen so eine Zeitepoche in der letzten Zeit. Das ist so eine Phase von Zeit, die Gott bestimmt hat. Und er weiß genau, wann das ist und was da kommt. Und es ist wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen, einfach mal die Bibel lesen. Auch wenn wir so denken, oh, ich habe keine Ahnung, manchmal ist es so kompliziert und jeder denkt was anderes. Hey, es ist nicht deine Aufgabe, die Zeiten und Zeitpunkte zu bestimmen, die der Vater bestimmt hat, aber zu lesen, was da steht. Das ist die Aufgabe. Und du brauchst keinen Theologen, du hast ja den Heiligen Geist. Also wenn Gott dir sein Wort gegeben hat, die Bibel, dann ist es doch unsere Aufgabe, das zu lesen. Wir müssen keine theologische Abhandlung machen. Wir müssen auch nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch, so wird es passieren. Denn es ist nicht unsere Aufgabe, das zu wissen, was genau konkret an dem Tag passiert. Nee, es ist unsere Aufgabe, die Kraft des Geistes zu empfangen und Zeuge zu sein. Aber das zu lesen, was Gott in seinem Wort auch geschrieben hat. Und das, was wir in der Bibel finden, ist, dass in dieser letzten Zeit, und das könnt ihr euch vorstellen, ja, wenn am Anfang der Feind versucht hat, Adam und Eva zu verführen, damit der Herrschaftsbereich ihm gehört, und ihm ist es gelungen. So, er ist der Herr, jetzt könnt ihr euch das vorstellen, ja, über diesen weißen Streifen, dass dort der Feind sagt, oh, ich weiß ja auch, dass der Vater die Macht hat über alle Zeit. Der Teufel weiß das. Die Dämonen wissen das auch, die glauben das sogar. Manchmal mehr als wir. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn er weiß, das ist das Ende, dann ist finito für mich. Ja, was würde ich denn da machen? Ich würde alles in meiner Macht Mögliche tun, um das zu verhindern. Richtig? Und das versucht er auch. Und deshalb ist es so, dass wir in der Bibel das lesen, dass in diesen letzten Tagen, also Ja, wir wissen nicht genau, wie lang, was. Aber es ist einfach so, die Zeitepoche, am Ende der festgesetzten Zeit, dass das Böse stärker wird, weil er versucht wirklich mit aller Kraft, aber das Licht wird auch stärker. Weil Gott möchte ja sein Reich bringen und weißt du, sein Reich lebt ja in dir. Sein Licht lebt ja in dir. Seine Kraft ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, sie lebt in dir. Also das Reich der Ewigkeit, was wir hier oben haben, das lebt schon in dir. Das breitet sich schon aus in dir, durch dich und durch mich. Es wird immer heller, aber gleichzeitig wird es auch immer dunkler und es kommt zum Crash am Ende. Und wir wissen aber, wer gewinnt. Das Licht gewinnt. Egal wie es aussieht. Jesus war 3 Tage tot. Es schien so, als hätte Gott verloren. Alle trauerten. Jesus ist besiegt. Nein! War Jesus wirklich besiegt? Das war der Tag seines Sieges. Und alle dachten, es ist der Tag seines Untergangs. Und genauso ist es mit der Gemeinde Jesu. Es ist, mag vielleicht so scheinen, als ist es schlimm und das Böse gewinnt. Aber es ist der Tag des Sieges für die Gemeinde Jesu und für das Volk Israel. Und lasst uns doch einfach mal ein paar Stellen, ausgewählte Stellen aus der Bibel lesen. Also es ist absolut nicht vollständig, es sind wirklich nur Bruchstücke, okay? Aber ich werfe euch einfach heute mal so ein paar Brocken hin und vielleicht habt ihr Lust, das zu Hause mehr zu lesen, zu sagen, okay, wow, was steht denn da eigentlich in der Bibel drin? Was passiert? Und wir lesen einfach mal Daniel 7, Vers 24 bis 28, was da Krasses passiert. An Bösen und Guten. Hier steht, also Daniel, der hatte so eine Vision, ja, von also ganz krassen, abstrakten Sachen und die haben aber eine Bedeutung. Und der Engel Gabriel erklärt ihm und sagt, hey, du hast so 10 Hörner gesehen und die bedeuten, dass 10 Könige in diesem Reich regieren werden. Aber dann kommt ein König an die Macht, der ganz anders ist als seine Vorgänger in seiner Bösartigkeit. Er wird 3 Könige stürzen und er wird es sich sogar erlauben, Worte gegen den Höchsten zu richten. Wow, zu lästern, ja? Richtig gegen Gott zu lästern. Er wird die Heiligen des Höchsten aufreiben und versuchen, Zeiten oder Festzeiten und Gesetz zu ändern. Das steht in der Bibel drin. Die Heiligen werden für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit in seiner Gewalt sein. Also das ist so, das sind 3,5 Jahre, ja, eine Zeit, 1 Jahr, dann 2 und dann nochmal ein halbes. 3,5 Jahre werden sie in seiner Gewalt sein, dann aber tritt das Gericht zusammen. Es nimmt ihm seine Macht und zerstört diese Macht bis zum letzten Rest. Das Reich und die Herrschaft und die Macht und Größe aller anderen Reiche zusammen werden dann dem Volk der Heiligen des Höchsten gehören. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Gott ist der Sieger. Und wir sagen vielleicht, ah, wir wissen nicht, vielleicht sind wir ja gar nicht dabei, vielleicht gilt es auch nur für Israel. Das mag alles sein. Wisst ihr, ich habe bald mit meinen Kindern in der Schule eine zentrale Klassenarbeit und in Mathe und ich sagte dann immer, Leute, ihr müsst üben und so, wir haben es Ende Mai und wir versuchen den ganzen Stoff und das, was im Lehrplan steht, das ist auch klar. Ja, das, was ich unterrichten muss, das, was die Kinder üben müssen und die üben das hoffentlich alles und ich sage ihnen, Leute, ich weiß nicht, was drankommt. Es könnte tatsächlich alles drankommen. Es könnte aber auch sein, dass manche Sachen nicht drankommen. Dann könnt ihr euch freuen und sagen, ja, juhu, römische Zahlen kann nicht dran, ja, oder irgendwas. Aber ihr übt bitte wirklich alles. Es ist wirklich wichtig, dass ihr alles übt. Und wenn dann am Ende nicht alles drankommt, dann können wir uns freuen und juhu, okay, cool. Es kam nicht dran. Aber wir bereiten uns gefälligst auf alles vor. Ist das klar? Ja, na klar. Das machen wir. Und das machen wir im Logischen. Ja, ich mache das in der Schule. Und wir sagen mit der Bibel, na ja, komm, nee. Das brauchen wir nicht. Weißt du, der Antichrist, was hier beschrieben wird, komm. Entspann dich, das geht nicht für uns. Jesus kommt vorher wieder, wir sind alle weg und Halleluja. Hey, wenn das so passiert, dann rufen wir alle Halleluja. Ja, cool, Jesus, wir sind für immer bei dir und es ist echt alles easier gegangen, als wir dachten. Aber wenn es nicht so sein sollte, dann bin ich lieber vorbereitet. Und ich lese die Texte durch und studiere das. Wer ist der Antichrist? Was tut er alles? wow, wenn das passieren sollte, dann erkenne ich ihn, weil ich die Bibel kenne. Weil ich die Texte in Daniel gelesen habe, die über den Antichrist schreiben, was er alles für Unheil über die Erde bringt, für krasse, böse Sachen und die Verfolgung kommt und die Menschen, die Christen und Israel wird 3,5 Jahre in seine Hand gegeben. Wow, was für eine Unterdrückung muss das sein? Wie stark muss der Böse erscheinen, dass die Christen, die Gemeinde Jesu keine Chance hat, weil sie 3,5 Jahre in seiner Hand sind und dieser Antichrist Gott lästert und so wirklich gegen Gott geht und sagt, ihr betet mich an und nicht den höchsten Gott. Und er leugnet Jesus und sagt selber, ich bin der Messias, ich bin Gott. Ich möchte das wissen, damit ich das nicht mache, damit ich zu meinem Gott stehe, falls es passiert und ich noch hier bin. Und wir alle sollten das kennen und wissen. Das ist wirklich, wirklich wichtig, was passieren wird. Weil, dass es passieren wird, ist 100% fest. Das steht ja in der Bibel. Wir können nicht sagen, es passiert nicht. Es wird passieren. Punkt. Denn alle Worte Gottes werden zustande kommen. Das steht ganz oft in der Bibel da. Die Welt wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir werden ihn sehen, den Antichristen, entweder auf der Erde oder im Himmel, aber wir werden ihn sehen, auf alle Fälle. Okay, was wird noch passieren? Jetzt können wir mal kurz den Schlenker zu Israel machen, weil ich das echt wichtig finde, dass wir kurz darüber sprechen, nämlich in Hosea 3, ab Vers 4. Hier steht, denn die Söhne Israel bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtopfer, ohne Gedenkstein, ohne Ephod und Teraphim, also ohne Tempel, diese ganzen Sachen haben sie nicht. Aber danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, suchen und David, ihren König. Damit ist nicht der König David im Alten Testament gemeint, sondern der Sohn Davids, der Messias, der König. Sie werden ihn suchen und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte. Wann? Am Ende der Zeit. Steht da, wann? Am Ende der Zeit. Wir müssen nicht die Zeiten und Zeitpunkte wissen. Nur so ungefähr. Wir können weitergehen zu Sacharja 12, Vers 1 bis 6. Das Wort Jahwes wird lasten über Israel. Es spricht Jahwe, der den Himmel ausspannt, der die Erde gegründet hat und der den Geist des Menschen in dessen Innerem geformt hat. Ja, ich werde Jerusalem für alle Völker ringsum zu einer Taumelschale machen. Wer daraus trinkt, wird ins Taumeln kommen. Auch Juda wird betroffen sein, wenn sie Jerusalem belagern. An jenem Tag mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für die Völker. Jeder, der ihn zu stemmen versucht, wird sich daran wundreißen. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem zusammentun. An jenem Tag, sagt Jahwe, werde ich die Pferde scheuen lassen und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen. Und während ich die Pferde der Völker blind mache, halte ich meine Augen offen über den Juden. Die führenden Männer von Juda werden denken, die Leute von Jerusalem sind stark, denn sie vertrauen Jahwe, ihrem allmächtigen Gott. An jenem Tag mache ich die Anführer Judas zu einem Feuer unter trockenem Holz, zu einer Fackel unter einem Haufen Stroh. Sie werden rechts und links alle Völker verbrennen und Jerusalem wird unversehrt an seinem Platz bleiben. Das ist Gottes Herz für Israel und das sollte auch unser Herz sein. Wir können weiterlesen, Sacharja 9, ab Vers 9. Freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Das hat sich schon erfüllt. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem, sagt er. Die Waffen werden zerstört. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft. Vom Strom des Euphrat bis zu den Enden der Erde. Er wird sein Friedensreich aufrichten auf der Erde. Das ist sein Ziel. Das ganz große Ziel. Und jetzt, wenn wir mal weiterlesen, wir gehen mal zur Offenbarung kurz, Vers 19, Kapitel 19, Vers 11. Das sind schon krasse Stellen, wo wir so denken, wow, was passiert hier eigentlich? Hier steht, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Das ist Jesus. Und er richtet und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und wenn wir das lesen, dann wird es uns schon ein bisschen anders, oder? Also hier steht viel vom der Zorn Gottes, Krieg, der Gerechtigkeit. Ich bin mir nicht so sicher, was passiert hier? Was wird passieren? Ist das der Gott, den ich kenne? Jesus, der liebe, demütige Gott? Ich dachte, er ist so freundlich immer. Und ja, Jesus ist auch freundlich, aber Jesus ist auch gerecht. Und wisst ihr, ich vergleiche das, und mir kam dieses Bild vom jemanden, der vielleicht zum Arzt geht und sagt, oh, mir geht's nicht gut. Und der Arzt findet heraus, dass er Krebs hat und er hat einen Tumor. Und er sagt, wir müssen den Tumor rausschneiden, sonst werden sie sterben. Und dass die Person dann vielleicht sagt, naja, der Tumor, der tut mir eigentlich schon leid. Also können wir das vielleicht nicht beides einfach unter einen Hut bringen? So irgendwie anders, ich will gesund sein, aber vielleicht müssen wir den Tumor einfach nicht rausschneiden, das ist schon böse so. Und der Arzt sagt, also, lieber Mann, wenn Sie gesund sein wollen, dann müssen wir diesen Tumor, der um sich greift, der aggressiv ist, der wird Ihr gesundes Gewebe zerfressen. Da kommen dann Metastasen in den ganzen Körper und das Gesunde ist kaputt, alles ist kaputt. Ich kann nicht sagen, naja, ich lasse es drin und ich möchte auch gesund sein. Ich muss das Böse entfernen. Und das, was Jesus tut am Ende der Zeit, wenn er nämlich wiederkommt, ist, dass er sagt, alles, was meiner Liebe entgegensteht, das muss ich wegnehmen. Also er ist nicht so, ja, ihr seid alle böse. Nee, er sieht den Feind, die Herrschaft der Finsternis und was der Feind macht. Und wo Menschen sagen, aber ich möchte das Böse. Ich höre von dem Licht, aber ich möchte das. Nee. Ich möchte das Böse, ich möchte dort drin leben. Und Jesus sagt, hey Leute, ihr müsst zum Licht kommen, ich muss das Böse wegnehmen, weil das meine Liebe hindert. Ich kann nicht Liebe gleichzeitig mit dem bösen Hass, das funktioniert nicht, denn ich bin Liebe. Ich möchte das Gute, ich bin immer gut, versteht ihr? Ich bin pure Liebe, ich bin purer Friede, ich bin pure Freude. In meinem Reich herrscht Gerechtigkeit, das es strömt in die ganze Welt hinein. Der Tumor muss raus. Und es tut mir auch nicht leid, weil das Böse ist böse. Ihr müsst das Böse böse nennen. Und in Jesaja gibt es die Stelle, da sagen die Menschen, also sagt Jesaja, wehe denen, die Gutes böse nennen und die Böses gut nennen. Wir können das nicht gut nennen, was böse ist. Und das macht Gott auch nicht. Er sagt, ich muss die Sachen entfernen, die meine Liebe behindern. Alles, was die Liebe behindert. Und er sagt, wo stehst du? Es ist eine heiße Zeit. Wir können nicht sagen, ja, komm, so schlimm ist das Böse doch auch nicht. Sag, wehe denen, die Böses gut nennen und wehe denen, die Gutes böse nennen. Es ist böse, was böse ist. Und ich bin dafür gestorben, versteht ihr das? Ich bin gestorben. Ich habe mein Leben hingelebt. Ich habe für immer meine Gottheit abgehängt, damit ich Mensch und Gott zugleich bin. Ich werde für immer Mensch sein, für dich. Ich habe alles erkauft für euch. Kommt in mein Reich des Lichts. Werdet erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und seid meine Zeugen. Redet von mir, was ich getan habe. Denn es kommt die Zeit, da muss der Tumor entfernt werden. Und dann komme ich. Und Jesus kommt dann nicht mehr als demütiger, leiser, sondern er kommt voller Kraft. Er kommt mit Macht und Autorität. Und er zeigt, dass er der Herr der Herren ist. Er zeigt, dass sein Wort das ganze Universum trägt. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann merken wir, was das heißt. Die Kräfte der Welt werden erschüttert werden. Da kommt ein Gericht. Jahwe zieht aus wie ein Held. Ja, in Jesaja 42, da wird es beschrieben, ab Vers 13, Jahwe zieht aus wie ein Held, entfacht wie ein Krieger seine Leidenschaft. Er erhebt ein lautes Kriegsgeschrei. Er bezwingt seine Feinde wie ein Held. Lange habe ich geschwiegen. Lange blieb ich still, bezähmte mich und sagte, ich warte, komm zu mir, ich warte, lange habe ich gewartet. Mein Herz ist so groß, ich bin langmütig. 2000 Jahre warte ich und sage, komm. Doch jetzt stöhne ich wie eine Frau bei einer Geburt. Wir schnauben und schnaufen zugleich, Berge und Hügel dürre ich aus, dass all ihr Grün vertrocknen wird. Ströme lasse ich versiegen und Wasserbecken vertrocknen. Blinde führe ich auf einem Weg, den sie nicht kennen. Ich lasse sie auf unbekannten Pfaden gehen. Die Finsternis vor ihnen mache ich zum Licht. So ihr seht, das ist nicht, dass Gott was Schlechtes macht, er macht was Gutes. Finsternis mache ich zu Licht, deshalb komme ich und ich kann nicht schweigen. Deshalb komme ich. Holprige Stellen mache ich zu ebenen Bahnen. Das werde ich ganz sicher tun und niemand bringt mich davon ab. Niemand bringt mich davon ab. Egal was kommt, Gott wird kommen. Niemand bringt mich davon ab. Wer sich auf Götzenbilder verlässt, wird beschämt. Und wer Gussbilder seine Götter nennt, wird völlig zu Schanden werden. Gott nimmt alles weg, was seine Liebe behindert und bringt Gerechtigkeit und bringt Frieden und Freude auf diese Welt. Und wir sagen dann, Halleluja, alle Ehre gehört dir. Alle Ehre gehört dir. Und was macht er am Ende? In Offenbarung 21, Vers 1, er sagt, ich sah einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangenes Ende. Ende Gelände, woo, vorbei. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich, wie eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird kein Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu, sagt der, der auf dem Thron saß und wandte sich dann zu mir und sagte, schreib diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Das heißt, der zweite Tod. Aber kommt zu mir, sagt Jesus. Ich habe ein Erbe für euch. Ich habe ein Erbe für die ganze Welt. Ich bringe Gerechtigkeit. Gott ruft es der Welt zu. Er ist ein guter Gott. Er möchte niemandem wehtun. Deshalb kam er. Und das ist die Gerechtigkeit, die wir verstehen müssen am Ende der Zeit. Das sagt Gott, du bist so gut. Du bringst Liebe auf die Erde und du nimmst alles Böse weg. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Und wir brauchen keine Angst davor haben, auch darüber zu sprechen. Weil Gott ist gut. Gott ist Liebe, er ändert sich nicht. Das ist das Wesen seiner Liebe, dass er Dinge aufdeckt. Und wisst ihr, wenn wir zum Ende jetzt kommen, dann können wir Gottes Charakter nochmal kurz anschauen. Weil Jesus ist der Bräutigam, er kam in Liebe. Und er kommt in Liebe für die Welt. Und das ist das, was wir eigentlich kennen mit Jesus. Dass wir sagen, Jesus, wow, deine Liebe ist so groß für mich. Und er wird sich der Welt als Bräutigam offenbaren. Und die Frage ist, ist Jesus auch heute schon dein Bräutigam? Das, was er in groß zeigt, eines Tages, das sollte er jetzt schon in uns sein. Sag, Jesus, du bist mein Bräutigam. Jesus, du bist der Liebhaber meiner Seele. Du kommst so nah zu mir. Du umgibst mich mit Güte und Gnade und du wirbst um mein Herz. Du bist so gut. Und das Zweite ist, dass Jesus der König ist, der König aller Könige. Und er wird sich als König zeigen. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und die Frage an uns heute Morgen ist, ist Jesus auch dein König? Beugst du dich jetzt schon vor deinem König und sagst, Jesus, ich beuge mich und gebe alle Dinge ab. Du bist mein Gott. Du regierst. Ich bin nicht König. Ich gebe die Zeiten und Zeitpunkte ab. Du bist der König und mein König. Ich beuge mich vor dir. Und das Dritte ist das, was Jesus kommt, ist, dass er als Richter kommt. In Gerechtigkeit. Er bringt Gerechtigkeit der ganzen Welt. Er wird sein Königreich aufrichten. Und die Frage an uns heute Morgen ist, ist Jesus auch dein Richter? Lässt du Jesus dein Richter sein? Dass du sagst, Jesus, komm, bring die Sachen ans Licht, die deiner Liebe im Weg stehen. Komm, decke die Sachen auf. Du darfst mit deinem Schwert kommen und sagen, du bist mein Kind. Und ich schneide alle Sachen ab, diesen Tumor. Ich schneide ihn raus. Und es ist unsere Frage, ob wir es erlauben, jetzt oder nicht, dass er als Richter kommen darf. Ja, und vielleicht gehen wir kurz ins Gebet und du sagst Gott all diese drei Punkte, Jesus, du darfst mein Bräutigam sein. Du darfst mein König sein. Und du darfst auch mein Richter sein. Deck die Sachen auf in mir, die böse sind. Und Herr, wir wollen auch heute Morgen diese Kontrolle abgeben, wo wir uns an Zeiten festklammern, an Zeitpunkte, wo wir wissen wollen, was passiert. Kommt Krieg, kommt kein Krieg. Werde ich meine Arbeit behalten, werde ich sie nicht behalten? Was passiert? Werde ich einen Partner finden, werde ich ihn nicht finden? Und Jesus, wir sagen heute Morgen, wir bitten dich um Vergebung, Vater im Himmel, wo wir die Zeitpunkte wissen wollten und das so festgehalten haben und selber die Kontrolle halten wollten. Wir sagen, wir lassen los. Wir geben dir die Kontrolle. Du hast in deiner Weisheit alle Zeiten und Zeitpunkte festgesetzt. Wir vertrauen dir heute Morgen als Jesusgemeinde, auch ganz persönlich, alle Zeitpunkte liegen in deiner Hand. Und du bist ein guter Hirte, ein guter Leiter. Und Jesus, wir wollen diesen Auftrag erfüllen, nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln und deine Zeugen zu sein. Das ist unser Auftrag. So komm, erfüll du uns neu mit der Kraft des Heiligen Geistes. Komm, sag doch einfach mal, Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, erfüll du mich mit deiner Kraft. Ich will dein Zeuge sein. Lege dein Wort in meinen Mund, dass ich mutig bin, dein Wort zu verkünden. Jesus, wir lieben dich. Und wir wollen dir auch heute Morgen schon alle Ehre geben, die dir gebührt, die noch nicht sichtbar ist, aber die dir gebührt. Diese alle Ehre, alle Pracht, alle Macht, alle Herrlichkeit, all unsere Liebe, all unser Dank, unser ganzes Leben, Jesus. Wir lieben dich und wir wollen dich ehren mit allem, was wir tun.